Marques Quintett. Das letzte Jahr hat Lützeburg den 100. Jahrestag von einer wesentlichen Demokratisierung von unserer Verfassung gefeiert, der Aufführung vom allgemeinen Stimmrecht für großjährige Lützeburger Bürger und Bürgerinnen durch die Verfassungsrevision von 1919. Die Fokussieren auch bei den Historikern auf die Aufführung vom allgemeinen Stimmrecht hat aber die für 100 Jahre geforderte Generaldebatten über die Verfassungsrevision an den Hintergrund gedrückt. Den Zeithistoriker Jacques Maas geht heute auf Dümmstern an die Bedeutung von den Auseinandersetzungen um die konstitutionelle Monarchie 1918 bis 1919 an.
Schon 1912, 1913, wie die demolisch parlamentarische Majorität vom Linksblock aus Liberalen und Sozialdemokraten sich aber neu mit den politischen Schwierigkeiten von einer Verfassungsänderung für die Aufhebung vom Suffrage universell befasst wird, hat der sozialdemokratische Leader und Vierkämpfer für das allgemeine Wahlrecht, Michel Welter, an einem Rapport dazu in die Chambre gefordert, dass die Verfassung von 1961 miss ganz überschafft ging. Es ging nicht durch, die Artikel 115 und 52 willen zu ändern, für das Wahlrecht auf alle großjährigen Lützeburger Bürger auszuweiten. Mit müssten an dem Zusammenhang auch die Artikel überschafft gehen, die sich auf die Souveränität und Pouvoir von Monarch beziehen, gerade so wie die Regelung von der Thronfolge an der Dynastie von den Nassauer. Schon 1912 wurde Michel Welter gefordert, dass das Prinzip aus dem Revolutionsjahr 1848, nachdem alle Pouvoir am Staat von der Nation ausging, aber nicht mit die Wahl gehen. Auch war der sozialdemokratische Leader der Aussicht, dass der Conseil d'État, der 1956 durch eine Autoritätsverfügung vom demolierten König Großherzog angesagt wurde, für die Pouvoir von der Chambre zu limitieren, müsste aufgeschafft gehen. Bei der Aufhebung vom allgemeinen Stimmrecht müsste das parlamentarische Regime unbedingt gestärkt gehen durch die Schaffung von einer zweiten legislativen Institution. Das sollte aber durch das Suffrage universell demokratisch legitimiert gehen. Des Weiteren wird Michel Welter in einer anderen auch plädiert für die Ausschreibung vom Prinzip von der Trennung von Kirche, Staat und Verfassung. Genauso wie für die Regel, dass die Member von der Regierung sich für Obmisten einer demokratischer Wahl stellen, eine Forderung, die auch heute verschiedentlich gestaltet wird. Wenn es der vergifter politischer Atmosphäre, die Auseinandersetzungen durch Linksburger klerikaler Partei am Streit um das Neid-Schulgesetz von 1912 ausgelöst hatten, soll sich der Linksblock für den Ausbruch vom Ersten Weltkrieg nicht mit trauen, die geplante Verfassungsrevision umzugehen. Regen an der zweiten Halbzeit von der Kriegszeit, Ende 1917, hat die sozialistische Parlamentsfraktion den neuen Vierstoß für die Aufhebung vom allgemeinen Wahlrecht lanciert. Mittlerweile waren alle im Parlament vertretene Parteien für ein direkt, gleich und geheimes Wahlrecht. Mit den liberalen Deputierten Robert Brasser und Maurice Pescador haben darauf hingewiesen, dass die Demokratisierung von der Verfassung sich nicht direkt auf den Artikel 52 beschränkt. Für eine Revision von den Artikeln 32 und 37 von der Verfassung von 1961 und die Liberalen der Visier geholt. Die Auseinandersetzungen hierüber am Parlament und zwischen der Chambermajorität der Regierung sollten am März 1916 zur Demission von der Regierung vom Staatsminister Leon Kaufmann feiern. Für den Enjeu von der Auseinandersetzung besser zu verstehen, siehweise kurze Rückblick erlaubt. Den Artikel 32 definiert den Ursprung von der Souveränität vom Lützeburger Staat. Den Artikel 37 bezieht sich auf den Pouvoir vom Grand Duc, international Verträge aufzuschließen. Die Entwicklung zur konstitutionellen Monarchie wurde zu Lützeburg durch die Revolution von 1948 entschieden beeinflusst. Der König Großherzog Wilhelm II. Hat sich gezwungen gesehen, ein Teil von seinen Pouvoir in eine Volksvertretung, die zwar unter dem Zensuswahlrecht gewählt war, aufzutreten, an eine Verfassung zu akzeptieren, die sich stärker an der belgischen Konstitution von 1931 orientiert hat. An der Verfassung, die nach der Gründung vom belgischen Königreich auch an den 1930er Jahren am größten Teil von Lützeburger Kraft war, hat den Artikel 25 präzisiert, dass die Souveränität von der Nation ging ausgehen. Die Parlamentarische Kommission, die 1948 mit der Redaktion von einer neuen Verfassung chargiert war, hat ursprünglich vieles, dieses Prinzip auch an die Lützeburger Konstitution anzuschreiben. Der Gouverneur de La Fontaine wusste das aber zu verhindern, mit dem Hinweis, dass die Formulation der König Großherzog kein Plessieren und dass die Grundfreiheiten von Bürger und parlamentarische Garantien ja schon am Text verankert wären. An der Reaktionsphase gegen die liberale Errungenschaften von 1948 hat der König Großherzog Wilhelm III. Ob Druck vom Deutschen Bund, dem auch Lützeburg dem mal zugehört wird, durch Autoritärverfügung, Machtbefugnisse am Staderem auf den Monarch konzentriert. Den Artikel 32 von der Verfassung von 1956 wird dann auch in dem Sinn geändert, an dem hier ist es dann explizit: La puissance souveraine réside dans la personne du roi grand duc. No der Ablesung vom Deutschen Bund 1966 und der Konsolidierung vom Internationalen Statut vom Lützebäuer Land durch den Londoner Vertrag von 1967 gauf die liberale Konstitution von 1941 an wesentliche Punkte darin durch die Verfassungsrevision von 1963 an Kraft gesagt. Die erste Zeile von Artikel 32, die Souveränität am Staat exklusiv auf den Monarch zurückfeiert, gauf ersatzlos gestracht. Ein 20 Jahre spät sollte der Staatsminister Paul Eichner sein im 1890 publizierte Buch über das Staatsrecht vom Grand Duché. Dies vertreten, dass die Bedeutung von Artikel 32 von 1963 sich nicht grundsätzlich von der von 1956 ging unterscheiden. Das Aussicht soll durch 1990 an der Chambre ein scharf Kontrovers mit dem Politiker und früheren Staatsminister Emmanuel Servet provozieren. Als eine Interpellation wird Servet dem Eichner seine Interpretation von Artikel 32 partout nicht gelegen los. An ob die Konstitution von 1943 verwiesen. Eine aufschließende Konsequenz hat die parlamentarische Kontrovers von 1990 allerdings nicht. Gerade dieser Sachverhalt greift der liberale Robert Brasse, der 6. März 1919, als er Rede an der Chambre auf, für festzuhalten, dass er bei einer Verfassungsrevision unmöglich könnte so Interpretationsdivergenzen über die Definition von der staatlichen Souveränität abstehen lassen. Und dafür wird geboten, den Verfassungsartikel 32 zu präzisieren. An dem sie in ihrem Prinzip von der konstitutionellen Monarchie zurückgreift, er festhält, dass die staatliche Souveränität von der Nation ging ausgehen und dass der Souverän kein anderer Pouvoir könnte ausüben, wie diejenigen, die die Verfassung ihm formell und ausdrücklich gibt, zuweisen. Das allgemeine Wahlrecht will ihn anzufeiern, bei gleichzeitiger Beibehaltung vom Prinzip, dass Souveränität sich exklusiv auf den Monarch bezieht, gibt dazu feiern, dass die Aufhebung vom allgemeinen Wahlrecht wird vorlegt, nur Fassadeweg für und Verfassungsrevision eine Parodie. Robert Brasse widerlegt auch darin vom Staatsrat, den er seine Mavi zur Verfassungsrevision behauptet, die internationalen Verträge von 1915 bis 1967, die das Statut vom Lützebäuer Staat definiert haben, gäbe keine Änderung von den Souveränitätsrechten vom Monarch zulassen. Im Brasse seiner Lesart noch, wird Lützebäuer Staatswesen aber frei, über seine Verfassung zu decidieren. Und das von den Ententemächten an Europa und an Amerika propagiert Selbstbestimmungsrecht von den Völkern, gibt ja ausdrücklich auf die Autonomie hinweisen. An demselben Zusammenhang fordert die Liberalpartei auch die Revision von Artikel 37, die besieht, dass der Grand Duc bewaffnet Mächte kommandiert, Verträge aufschließt und darüber die Chambre informiert, sobald den Interesse und Sicherheit vom Staat dazu lassen. Hier insistiert der Deputierte Brasse besonders auf dringend Notwendigkeit, bei einer Verfassungsrevision festzuhalten, dass der Souverän in Zukunft all Vertrag, von egal wenger Sort, der Zustimmung vom Parlament müssen erbreden. Die von liberaler Seite begründete Revisionsvorschläge von den Artikeln 32 und 37 stoßen aber am März 1919 in der Chambre auf virulente Auflehnung von der Rätspartei. An einer kämpferischen Rede geht der junge Deputierte Pierre Dupont zu bedenken, dass die liberalen Vorschläge an ihrer Endkonsequenz darüber rausgingen laufen, durch die Proklamation von der Volkssouveränität, ein republikanisches Regime willen anzufeiern. Auch das bei der Volk will, dass in einer großen Majorität nicht von einer Republik fassen. Es gibt sich hier eine liberale Demonstration gegen Dynastie und Großherzogin handeln, eine Initiative, die über dem auch nach ohne irgendeine praktische Nutze für die Volk führt. Der Staatsminister Leon Kaufmann, auch von der Rätspartei, betont in seiner Stellungnahme für ihr Parlament, dass sie unmöglich der Großherzogin kennt, dazu roden, der Revision von den Artikeln 32 und 37 zuzustimmen. Wobei der Kaufmann auf Verbindlichkeit von den Verträgen hinweist, die den internationalen Statut vom Grand Duché definieren, vom Familienpakt, vom Nassauischer Erbverein von 1783 über den Wiener Kongress von 1915 bis zum Londoner Vertrag von 1967. All die Verträge hätten die Dynastie von den Nassauer zum Garant von der Unabhängigkeit vom Lützebäuer Staat gemacht. Und dafür müsste die Chambre sich hier in den Akt zu setzen, durch den sie sich über die Verträge wegsetzt. Das Prinzip von der Souveränität von der Nation gibt dem monarchischen Regime an dem Grundlage von den Pouvoir von der Dynastie an ihrem Kehr zerstören, so der Kaufmann. Obschon der Staatsminister sehr refü, eine eventuelle Revision von den Artikeln 32 und 37 und Großherzogin Maria Adelheid weiterzuleiten, für balanciert hat, stimmt eine Majorität von Liberalen, Sozialisten und Deputiert von der Freien Volkspartei, der 7. März 1919 mit 27 Stimmen gegen 23 Stimmen von der Rätspartei, für zurückbehalten von den betreffenden Verfassungsartikeln für die Assemblée Constituante. Hat Minorität gesagt, zieht der Kaufmann nicht für das Vertrauensvor am Parlament nicht zu stellen, an Ende des Monats März die Mission von seiner Regierung anzurechnen. Die geplante Verfassungsrevision hat wohl eine Regierungskrise provoziert, als aber sonst kein Schritt weiterkommen. Es ist unzuwählen, dass es 1916 auch dabei bliebe wie, wenn nicht Großherzogin Maria Adelaide die erste Mission von der Regierung Kaufmann refusiert hat, und nur dem zweiten Wort konstitutionell an der Chambre, die Artikel 32 und 37 eigenmächtig auf die Rolle von der zukünftigen Assemblée Constituante abgeholt hat. Dem Stand am zweiten von der Regierungskrise am Frühjahr 1916 hat die Historikerin Josiane Weber in ihrer politischen Biografie von der Grand Duchesse Maria Adelaide mit großer Präzision durchgestellt und analysiert. Was Konstituant anbelangt, gilt es festzuhalten, dass die Revision von den Artikeln 32 und 37 schlussendlich einstimmig den 21. Januar 1919 mit einer revolutionären Krisenzeit angeholt wird. Die Rechtspartei hält demnach auf spektakulär manieriert Keier und akzeptiert lower B-Moll die Referenz auf Volkssouveränität. Das hat vor allem damit zu tun, dass der politische Kontext vom Winter 1916-1919 ein total anderen ist wie der vom Frühjahr für den Rund. In einer politischen Krisenzeit, die für Rob eine Legitimitätskrise von der regierenden Dynastie ist, geht es dem Staatsminister Emil Reuter von der Rechtspartei darum, die Dynastie zu retten, indem sie noch Zustimmung von einer breiten Volksmajorität für die Dynastie von den Nassauer beim geplanten Volksreferendum setzt. Aus diesem Grund lässt die Rechtspartei ihr ideologisch und juristisch Bedenken gegen Volkssouveränität fallen. Umso mehr wie die Referendumsprozedur nicht durch die Verfassung von 1961 aufgesichert ist. Rechtspartei, liberaler Sozialisten, einigen sich dann noch im Januar 1919 auf die heutige Kompromissformel für die erste Zeile von Artikel 32. La puissance souveraine réside dans la nation. So steht es seit hier in der Litzebäuer Verfassung. Die Verfassungsänderungen von 1919 stellen eine wesentliche Etappe von der Modernisierung von der konstitutionellen Monarchie und der Demokratisierung von der Litzebäuer Verfassung durch. Die Auseinandersetzungen in der Revision von Artikel 32 weisen aber auch erwähnen muss ideologisch Konsiderationen und politische Opportunitätsgründe, ob Durchführen von einer Verfassungsrevision erwirken. Primär geht es darum, die Kluft zu schließen durch den Ausspruch auf die Grundprinzipien von der parlamentarischen Demokratie einerseits, an monarchische Vierrechte und Usancen, die nach teilweise auf Fürstenrecht aus dem 18. Jahrhundert zurückgehen, andererseits. Da hier den Ausspruch, den Text von der Litzebäuer Verfassung in Einklang zu bringen mit der politischen Praxis. Ein Ausspruch, der noch nur 1919 bis an der heutigen Zeit aktuell geblieben ist, wie die Affäre 2009 im Refus vom Grand Duc Henri, das vom Parlament bestimmten Euthanasiegesetze in der Schreie beweist. Oder die letzte Jahre am Rapport Waringo abgelöschte Reformnotwendigkeiten vom großherzoglichen Haff. Für länger 10 Jahre hatten demolierte CSV-Deputierten und Verfassungsspezialist Paul-Henri Meyers die Ambition angekündigt, Verfassung von 1963 eine notwendige, umfassende Revision zu erzielen. Dazu schenkt die aktuelle CSV nicht mehr bereit zu sein. Es fällt dazu, dass sie immer schwer sich von den konstitutionellen Irrflaschen vom 19. Jahrhundert zu lesen.